Nach zwei beschwerlichen Stunden erreichten sie tief im Wald eine von hohen Bäumen umgebene Lichtung. Das Jagdhaus war im Lauf der letzten 300 Jahre von einem primitiven Unterstand im Wald zu einem komfortablen Fachwerkhaus mit einem hohen Steildach ausgebaut worden. Ein Stück abseits davon stand eine kleine Scheune mit zwei Pferdeboxen und einem Schlafraum für das Gesinde, und direkt dahinter, durch eine Hecke den Blicken entzogen, befand sich ein mit zahlreichen Schnörkeln verziertes Aborthäuschen im viktorianischen Stil. Graf Lecter hatte für das Zugpferd einen Eimer Wasser aus dem Brunnen hochgezogen und strich ihm mit den Händen über das Fell, als es gierig daraus trank. Über Cäsars Rücken hinweg wandte er sich dem Stallknecht zu. »Bis du wieder zurück in der Burg bist, Bernd, hat der Koch in der Küche sicher schon alles fertig zusammengepackt. Cäsar soll sich über Nacht in seiner Box ausruhen, und dann kommst du bei Tagesanbruch zusammen mit dem Koch hierher zurück. Auf keinen Fall später. Ich möchte, dass die Burg spätestens bis zum Morgen geräumt ist.« Der hilfswillige Vladis Grutas hatte sein freundlichstes Gesicht aufgesetzt, als er den Hof von Burg Lecter betrat. Forschend ließ er den Blick von einem Fenster zum anderen wandern. Dann rief er mit lauter Stimme:
»Hallo, ist da jemand?«
Grutas war schmächtig, hatte schmutzig blondes Haar und auffallend blaue Augen, die so hell waren, dass man in ihnen den leeren Himmel zu sehen glaubte. Er rief noch einmal in die Stille hinein:
»Hallo, ist da jemand?«
Als er wieder keine Antwort erhielt, ging er in die Küche, wo mehrere Kisten mit Lebensmitteln herumstanden. Doch dann hörte er draußen einen Schuss fallen, und gleich darauf dröhnte aus dem Keller die Stimme des Kochs:
»Halt! Wer ist da?«
Für einen Mann seiner Größe kam der Koch erstaunlich schnell die Treppe herauf.
»Halt! Bleib sofort stehen! Was hast du hier zu suchen, Kerl?«
Vladis Grutas rannte durch die Küche und stürmte winkend und rufend auf den Burghof hinaus. Der Koch griff sich einen Besenstiel und wollte ihm hinterherstürzen, als er in der Tür zum Hof die Silhouette eines Mannes mit den unverkennbaren Umrissen eines Stahlhelms auf dem Kopf auftauchen sah. Einen Moment später kamen auch schon drei deutsche Fallschirmjäger in die Küche, jeder mit einer Maschinenpistole im Anschlag. Hinter ihrem Rücken drückte sich auch Vladis Grutas wieder herein.
»Kochlöffel, mein Freund, wie geht's, wie steht's?« fragte Grutas grinsend und nahm einen Schinken aus einer der Kisten auf den Boden.
»Leg das Fleisch sofort wieder zurück, du Ratte!«
befahl der deutsche Unterscharführer und richtete seine Waffe genauso bedenkenlos auf Grutas, wie er sie zuvor auf den Koch gerichtet hatte.
»Und jetzt verschwinde! Geh raus zur Patrouille!«
Der Weg zurück zur Burg war meistens leicht abschüssig, und mit der leeren Kutsche kam Bernd gut voran. Kurz bevor er das Ende des Waldes erreichte, bildete er sich ein, von einem hohen Baum einen Storch auffliegen zu sehen. Doch als er näher kam, stellte er fest, dass das weiße Flattern von einem großen Stück Stoff herrührte, einem Fallschirm mit durchtrennten Fangleinen, der sich hoch oben im Geäst verfangen hatte. Bernd zog abrupt an den Zügeln und brachte die Kutsche zum Stehen. Dann setzte er seinen Weg vorsichtig zu Fuß fort. Er kam nicht weit. Von einem Baum neben dem Weg hing an einem niedrigen Ast ein Mann in bäuerlicher Kleidung, der erst vor kurzem gehängt worden war. Die Drahtschlinge tief in seinen Hals eingegraben, das Gesicht blauschwarz angelaufen, die schmutzigen Stiefel 30 Zentimeter über dem Boden baumelnd. Hastig drehte sich Bernd nach der Kutsche um und hielt nach einer Stelle Ausschau, wo er auf dem schmalen Waldweg wenden könnte. In diesem Moment kamen sie unter den Bäumen hervor. Drei deutsche Soldaten, ein Unterscharführer und sechs Männer in Zivil. Der Unterscharführer überlegte kurz, dann zog er den Verschluss seiner Maschinenpistole zurück. Einen der Zivilisten kannte Bernd.
»Grutas, was ist denn hier los?« fragte er den Mann.
Bernd, der brave Bernd, der immer tut, was man ihm sagt. Mit einem freundlichen Lächeln ging Grutas auf ihn zu.
»Das ist der Stallknecht des Grafen«, erklärte er dem deutschen Unterscharführer. »Er kann sich um das Pferd kümmern, das da vorn steht.«
»Und wer sagt mir, dass er kein Freund von dir ist?« wollte der Deutsche wissen.
»Ich«, sagte Grutas und spuckte Bernd ins Gesicht. »Den anderen habe ich doch auch aufgehängt, oder etwa nicht?« »Und den habe ich auch gekannt. Es gibt schließlich keinen Grund, weshalb wir zu Fuß gehen sollten, wenn wir auch eine Kutsche nehmen könnten.«
Und leiser, ausschließlich an den Unterscharführer gewandt, fügte er hinzu:
Wenn Sie mir mein Gewehr kurz zurückgeben, erschieße ich ihn, sobald wir wieder in der Burg sind.
Hitlers Blitzkrieg fegte schneller über Osteuropa hinweg, als irgendjemand sich vorstellen konnte. In der Burg hatte sich eine Kompanie der SS-Division Totenkopf eingenistet. Neben einem Jagdpanzer und mehreren Halbkettenfahrzeugen standen zwei Panzer am Burggraben. Der Gärtner Ernst lag, den Kopf voller Schmeißfliegen, mit dem Gesicht nach unten im Gemüsegarten. Das alles sah Bernd vom Kutschbock aus. In der Kutsche fuhren nur die Deutschen. Gruthas und die anderen mussten hinterhergehen. Sie waren sogenannte Hilfswillige oder kurz Hiwis. So wurden in den von den Nazis besetzten Gebieten Einheimische bezeichnet, die sich bereit erklärten, mit den Besatzern zu kooperieren. Hoch oben auf einem Turm der Burg entdeckte Bernd zwei Soldaten, die das Lecter-Banner mit dem wilden Eber einholten und an seiner Stelle eine Hakenkreuzfahne hissten. Ein SS-Sturmbannführer in schwarzer Uniform mit dem Totenkopfabzeichen kam aus der Burg, um sich César anzusehen. »Sehr schön, aber zum Reiten ist sein Rücken leider zu breit«, sagte er bedauernd. Er hatte seine Reithose und die Sporen mitgebracht, um in seiner Freizeit reiten zu können. Zwei SS-Männer hatten den Koch in ihre Mitte genommen und schleppten ihn aus der Küche vor den Sturmbannführer. »Wo ist der Graf mit seiner Familie?« Bernd schluckte. »Nach London geflohen, Herr General.« »Bist du Jude?« »Nein, Herr General.« »Zigeuner?« »Nein, Herr General.« Der Sturmbannführer blickte auf ein Bündel Briefe, die seine Männer im Haus gefunden hatten. »Das ist Post für einen gewissen Jakob. Bist du dieser Jude Jakob?« »Nein, das ist der Hauslehrer, Herr General. Der ist schon lange nicht mehr bei uns.« Der Sturmbannführer untersuchte Bernds Ohrläppchen, um zu sehen, ob sie durchstochen waren. »Los, zeig dem Unterscharführer deinen Schwanz.« Und als Bernd zögerte, »Na, wird's bald. Oder soll ich dich gleich über den Haufen schießen?« »Der Koch ist Jude«, sagte Vladis Grutas schnell. »Glauben Sie einem Einheimischen, der Bescheid weiß. Wenn Sie ihn für sich kochen lassen, sind Sie von seinem Judengift in einer Stunde tot.« Er schob einen seiner Männer vor. »Topfgucker hier kann auch kochen, und das Essen beschaffen und als Soldat kämpfen kann er ebenfalls.« Der Lauf der Maschinenpistole des Unterscharführers blieb immer auf ihn gerichtet, als Grutas mit langsamen Schritten in die Mitte des Hofs ging. »Herr Sturmbannführer, Sie tragen den Ring und die Narben Heidelbergs, aber auch hier wurde einmal Kriegsgeschichte geschrieben, wie Sie sie jetzt wieder schreiben. Der Stein, den Sie hier sehen, ist der Rabenstein Hannibals des Schrecklichen. Hier starb einer der tapfersten Deutschritter. Wird es da nicht langsam Zeit, den Stein mit Judenblut reinzuwaschen?« Der Sturmbannführer zog die Augenbrauen hoch. »Dann lass mal sehen, ob du es auch wirklich verdienst, einer der unseren zu werden.« Er nickte seinem Unterscharführer erneut zu. Dieser nahm die Pistole aus der Tasche an seiner Koppel, entfernte bis auf eine alle Kugeln aus dem Magazin und reichte die Waffe Grutas. Auf seinen Wink hin schleppten zwei SS-Männer den Koch zum Rabenstein. Der Sturmbannführer hatte sich abgewandt. Er schien sich mehr für das Pferd zu interessieren. Grutas hielt dem Koch die Pistole an den Kopf und wartete, weil er wollte, dass der Sturmbannführer zusah. Der Koch spuckte ihn an. Als der Schuss fiel, flogen Schwalben von den Türmen auf. Die Deutschen zogen nach Osten weiter. Grutas und sein zwielichtiges Gesindel, die inzwischen alle mit deutschen Waffen ausgerüstet waren, luden sämtliche Lebensmittelvorräte aus der Küche auf ein Halbkettenfahrzeug. Als die Soldaten in ihre Fahrzeuge stiegen, kam Vladis Grutas aufgeregt aus der Küche gerannt, um nicht zurückgelassen zu werden. Die Einheit zog nach Russland weiter und nahm Grutas und die anderen Hiwis mit. Den Stallknecht Bernd schien sie vergessen zu haben. In der Burg blieb nur ein Trupp Panzergrenadiere mit einem Maschinengewehr zurück. Bernd hatte sich in der Latrine im alten Turm versteckt und wartete, bis es dunkel wurde. Als die kleine deutsche Besatzungstruppe in der Küche zu Abend aß, stand nur noch ein Mann auf dem Hof Wache. Die Soldaten hatten im Küchenschrank Schnaps gefunden und entsprechend ausgelassen war in kürzester Zeit die Stimmung. Unbemerkt von den deutschen Soldaten, die in der Küche lautstark feierten, verließ Bernd die Burg durch eins der Ausfalltore.